Lukas 17, ab Vers 11,
heute Morgen.
Bibelstelle, die mich echt herausfordert. Mich vor allem herausgefordert, wieder neu dankbar zu sein. Wir leben in einer interessanten Gesellschaft. Oder vielleicht ist es einfach menschliche Natur. Aber wir leben in einem Land, wo wir alles haben. Wir sind frei, wir sind reich, wir gehören zu den reichsten Menschen, aller Menschen, die je gelebt haben. Uns geht's wirklich gut, wir dürfen uns hier frei versammeln. Gott hat uns Gemeinde geschenkt, Gemeinschaft geschenkt, was wonach viele sich sehnen und es nicht haben. Wir werden nicht verfolgt. Und doch, weißt du, wenn ich mich umsehe, wenn ich mich selbst ansehe, sind wir ein Land von undankbarer Leute. Sieh das immer wieder, ne? Irgendwo die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen, die im Mercedes vom Papa rumfahren und alles Zeug dieser Welt haben, aber nicht zufrieden sind. Nicht Danke sagen. Selbstverständlich nehmen. Nehmen selbstverständlich, dass wir Kleidung haben, dass wir hier zusammen sein dürfen. Dass wir Autos haben. Motzen, wenn die Kiste irgendwo scheppert. Aber wann haben wir das letzte Mal Danke gesagt dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben? Ihr Frauen, wann habt ihr das letzte Mal Danke gesagt? Euer Mann, hey Schatz, danke, dass du so hart arbeitest, um uns zu versorgen, unsere Familie. Ihr Männer, wann habt ihr das letzte Mal Danke gesagt? Danke Schatz, dass du für mich gekocht hast. Nehmen Dinge so leicht selbstverständlich. Motzen vielleicht noch. Weißt du, dass ich das nicht so gern mag? Hättest du es nicht anders kochen können oder so? Es ist so pervers eigentlich, aber ich schaue in mein eigenes Herz, ich predige zu mir selbst. Ich bin eher so veranlagt, ich gucke mir eine Situation an und wenn 99% gut laufen, sehe ich das 1%, wo nicht so gut läuft, was nicht perfekt ist. Und statt dankbar zu sein und Gott zu preisen für die 99%, motze ich vielleicht rum wegen dem einen. Und ich denke, diese allgemeine Einstellung, das können wir so leicht auf Gott überwälzen. Gott hat so Großes an uns getan und wie oft nehmen wir es selbstverständlich, sind immer dankbar dafür. Und ich fordere diese Stelle heraus. Lass uns das gemeinsam lesen und ich hoffe, dass wir gemeinsam herausgefordert werden, gerade an diesem Punkt. Ich denke, eines der hässlichsten Dinge in dieser Welt sind undankbare Christen. Das ist pervers eigentlich. Wir sollten von allen Menschen die dankbarsten und die freudigsten Menschen sein. Weil Gott hat Großes an uns getan. Gott hat uns erlöst, er hat uns die Augen geöffnet, er hat uns zu sich gezogen. Er hat Jesus für uns gegeben. Wie können wir jemals noch undankbar sein? Wir wissen, dass alles, was wir haben, dass wir es nicht haben, weil wir es verdient haben oder weil wir so toll sind. Ich hoffe, keiner von euch hat die Illusion, sondern es ist Gottes Gnade. Gott beschenkt uns nicht wegen uns, sondern trotz uns. Gott erlöst uns nicht wegen dem, was wir getan haben, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Er segnet uns nicht wegen dem, was wir sind, sondern wegen dem, wer er ist und was Jesus für uns erkauft hat. Ich hoffe, er lasst euch mit mir herausfordern heute Morgen, dankbare Menschen und besonders dankbare Christen zu sein. Lukas 17, Vers 11. Es geschah, als er nach Jerusalem reiste, das heißt Jesus, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Also er ging von oben, reiste er geradewegs hinunter Richtung Jerusalem, erst in Galiläa, dann durch Samaria. Und dann lesen wir im Vers 12, und als er in ein Dorf einzog, wir wissen nicht, welches Dorf das war, ob das ein Dorf der Samariter war oder ein Dorf in Galiläa war, das ist eigentlich auch relativ nebensächlich. Aber als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Wir wissen, wenn wir weiterlesen, von diesen 10 aussätzigen Männern war einer ein Samariter, das wird uns ausdrücklich gesagt, und wahrscheinlich die anderen 9 waren Juden. Wird nicht genau gesagt, aber können wir annehmen. Das ist interessant, weil die Samariter und die Juden, das waren 2 Gruppen, die normalerweise nicht miteinander ausgekommen sind. Samariter waren ein Mischvolk, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, die dienstagsabends kommen, zumindest aus der Geschichte Israels. Israel war ja geteilt in das Nordreich Israel, in das Südreich Juda. 722 vor Christus ist das Nordreich Israel verschleppt worden oder umgesiedelt worden von den Assyrern, die damals die Weltmacht waren, das Südreich Juda ein bisschen später, 586 vor Christus durch die Babylonier. Und die Politik der Assyrer war, dass sie ein Volk ausgesiedelt haben und dafür ein anderes Volk angesiedelt haben. Die haben alle Völker, die sie erobert haben, so ein bisschen aufgemischt. Der Hintergedanke war, wenn wir die Leute deplatzieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie wieder rebellisch werden gegen uns und wir können sie besser kontrollieren. Und die Israeliten, zumindest die Oberschicht, würden wir sagen, wurde verschleppt nach Assyrien, wurde verstreut, sind auch nie wieder wirklich zurückgekommen aus dieser Verbannung. Und andere heidnische Völker wurden dafür in Israel, im Norden Israels, angesiedelt. Und daraus ist so ein Mischvolk entstanden, nämlich die Samariter, ein Mischvolk zwischen den übrig gebliebenen Israeliten und den heidnischen Völkern. Die haben auch ihre Religion vermischt, die Stammbäume waren nicht mehr so klar und so rein. Auf der anderen Seite hatten wir Juda, als die Juden aus der babylonischen Verbannung zurückgekommen sind. Die haben sich relativ rein bewahrt, diese jüdische Linie. Wenn ihr Esra, Nehemia lest, das sind diese Geschlechterlisten und die Stammbäume von den Leuten. Und die haben gedacht, okay, wir sind die wahren Juden, wir haben uns reingehalten. Die anderen sind so ein bisschen suspekt. Und ihr wisst, in der jüdischen Religion war eine klare Linie alles. Und so haben die Juden runtergesehen auf die Samariter, haben gesagt, ihr seid irgendwie so, naja, Judenbewohner der zweiten Klasse. Hatten auch so ihre eigene Religion ein bisschen geschnitzt. Die sind nach Jerusalem gekommen, um anzubeten, sondern Samaria und Bergarizim, da hatten die ihr Heiligtum. Und auf jeden Fall, die Juden haben runtergesehen auf die Samariter. Wisst, wie das läuft im Leben. Die einen schauen auf die runter, dafür schauen die anderen auf die anderen runter. Die wollten nichts miteinander zu tun haben. Die Juden werden nicht mal durch Samaria gezogen. Die haben einen Umweg gemacht um Samaria herum, wenn sie von Norden nach Südisrael gegangen sind. Jesus hat es nichts ausgemacht, er kannte solche menschlichen Grenzen nicht, er ist einfach geradewegs durchgegangen. Aber was interessant ist, dass das gemeinsame Leid, diese 10 Leute waren alle aussätzig, eine furchtbare Krankheit, eine unheilbare Krankheit, eine tödliche Krankheit, wo die Leute furchtbar gelitten haben, dieses Leid hat diese eigentlich verfeindeten Gruppen geeint, wie es so oft ist. Da ist das Unwesentliche plötzlich unwichtig geworden und oft haben aussätzige Menschen in Kolonien zusammen gelebt, die waren ausgestoßen von der Gesellschaft und haben in aussätzigen Kolonien gelebt. Und hier sehen wir so eine Gruppe von Leuten. Zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Das ist eine gute Zusammenfassung ihres Zustandes, ihres Lebens. Sie standen von fern, in jeder Hinsicht. Aussatz war eine furchtbare Krankheit. Es war das AIDS, von heute, unheilbar damals. Außer zwar eine Krankheit, die klein begonnen hat, im Verborgenen. So ein Aussätziger, irgendwann hat es begonnen, so ein bisschen zu kribbeln und dann wurden einzelne Gliedmaßen irgendwie so ein bisschen taub, gefühllos. Das ist, was diese Krankheit ausgemacht hat. Die Krankheit hat die Nervenenden zerstört. Also die Leute sind gefühllos geworden. Und dann sind so Beulen ausgebrochen, erst so rote Punkte, die dann weiß geworden sind und dann so richtige Beulen. Die Gliedmaßen sind gefühllos geworden. Das hat dazu geführt, dass die Leute nicht gemerkt haben, wenn sie sich verletzt haben. So ein Aussätziger konnte sich an irgendeinen Stein die Zehen anstoßen und sich verletzen. Das hat sich entzündet, das ist infiziert geworden und die hatten keinen Schmerz. Sehen wir, was für ein Segen Schmerz auch sein kann. Das hat einen Sinn in unserem Leben, einen Zweck. Das ist ein Warnmechanismus, das was nicht stimmt in unserem Leib. Bei einem Aussätzigen hat das nicht funktioniert. Deswegen haben die oft Gliedmaßen verloren. Das hat sich infiziert, das hat zu stinken begonnen, zu eitern begonnen. Die Leute haben furchtbar gerochen. Oft sind die herumgelaufen, dass sie ihre Beine, also ihre Füße und ihre Hände eingewickelt hatten, einfach um das zu beschützen. Manchmal, wenn die geschlafen haben, sind nachts die Ratten gekommen, haben ihnen an den Fingern genagt und die haben das nicht mitgekriegt. Die hatten kein Schmerzempfinden und war eine furchtbare Krankheit. Die Menschen sind teilweise wirklich verfault, weil sie infiziert waren, weil ja, diese Krankheit eigentlich ihren Leib zerstört hat. Lebenserwartung war so 8 bis 10 Jahre, als diese Krankheit ausgebrochen ist, bis zum furchtbaren Tod später. War eine ansteckende Krankheit. Das war das Zweite dran, nicht nur, dass es ein fürchterliches körperliches Leid war, es war auch sozial. Das Ende von ihren normalen Beziehungen. War eine ansteckende Krankheit, deswegen wurden diese Leute ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Haben außerhalb des normalen Lebens, der normalen Gesellschaft gelebt. In aussätzigen Kolonien zusammen oft. Das heißt, wenn die verheiratet waren, wurden sie getrennt von ihrem Partner, von ihren Kindern, konnten sie nicht anrühren, konnten nicht in ihre Nähe. Wenn sie in die Nähe von anderen Menschen gekommen sind, mussten sie laut schreien, unrein, unrein, und die Leute haben einen Bogen um sie herum gemacht. Sie waren geistlich ausgestoßen darüber hinaus, es war ihnen nicht möglich, zusammenzukommen, in den Gottesdienst, in den Tempel zu kommen, Gemeinschaft zu haben mit den anderen Gläubigen. Darüber hinaus haben die Rabbis damals gelehrt, wenn du krank warst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du Gott nicht gefällst. Da muss irgendeine furchtbare Sünde in deinem Leben gewesen sein, dass Gott dich so bestraft. Das war die Sicht, die die Leute damals gehabt haben. Also diese Aussätzigen waren in jeder Hinsicht ferne, wie wir hier lesen. Die waren in jeder Hinsicht ausgestoßen. Die waren körperlich am Ende, sozial am Ende und auch geistlich die Ausgestoßenen, die Geachteten. Keiner wollte was mit denen zu tun haben. Leute haben mit Steinen auf sie geworfen, haben sie abgelehnt. Das war ihr Zustand. Waren verzweifelte, einsame, kranke, leidende Menschen. Aussatz ist ein Bild für Sünde in der Bibel. Gutes Bild eigentlich. Wie Aussatz beginnt Sünde unsichtbar, ne? Unter der Haut, in unseren Gedanken. Jesus spricht in der Bergpredigt davon. Wenn du eine Frau lüstern ansiehst, hast du schon die Ehe mit ihr gebrochen. Wenn du Hass hast gegen deinen Bruder in deinem Herzen, dann bist du ein Mörder. Das ist, wo Mord und Ehebruch und Unzucht beginnen in unserem Herzen. Eifersucht in unserem Herzen, Unversöhnlichkeit. Hass im Herzen, Habgier. Das ist, wo es beginnt. Erstmal unsichtbar. Und viele Leute nehmen das nicht ernst. Ah, oh, okay, ist ja in meinem Gedanken keine große Sache, ich kann ein bisschen spielen damit. Aber da findet der geistliche Kampf vor allem statt. Je früher wir anfangen, Versuchung zu widerstehen, desto besser ist es. Und es fängt da oben an. Wenn du so Hassgedanken oder unversöhnliche Gedanken laufen lässt, letzte Woche hatten wir es davon, wirst du enden als ein bitterer Mensch, der sich selbst und andere unglücklich macht. Wenn du Lustgedanken in deinem Kopf einfach so laufen lässt, dann, wer weiß, dann bist du der, der als nächstes vielleicht im Internet auf falsche Dinge klickt, sein Denken mit Sauereien füllt, im Fernsehen perverse Dinge ansieht und der am Ende vielleicht wirklich in Ehebruch fällt, weil seine Frau untreu wird. Ich meine, kein Mensch wird zum Mörder oder zum Ehebrecher über Nacht, normalerweise. Das ist ein Prozess. Und das Problem ist, dass wir im Umgang mit Sünde manchmal so die Einstellung haben, naja, solange es klein ist und niedlich ist, können wir ein bisschen damit spielen. Nee, das ist wie ein kleines Monster, das du fütterst. Dann wird es ein großes Monster. Und am Ende frisst sich auf. Vielleicht kleine Ausbrüche, kleine Zornausbrüche oder Neidausbrüche. Denkst du, oh, ist noch kein großes Ding, jeder tut es, kein Problem. Anfang schmerzlos, befriedigt unsere Lust, ne? Sonst wäre Sünde auch keine Verführung. Aber am Ende wächst es und es ist zerstörerisch und es macht uns kaputt, es ist tödlich. Der Lohn der Sünde, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und wie es bei Aussatz ist, zuerst verlierst du vielleicht die Sensibilität. Na, du spielst mit Sünde in deinem Leben, erstmal fühlst dich überführt, du ignorierst es, du schaltest es immer ab, dieses Reden Gottes in deinem Gewissen und am Ende stumpfst du ab, wirst gefühllos. Und es ist wirklich so, Menschen, die in Sünde leben, sind oft wirklich verblendet. Sünde macht uns blind, haben keine Sündenerkenntnis mehr, keine Überführung mehr. Alle anderen sehen das schon, sagen, hey Mann, das stinkt wirklich. Und Sünde ist auch ansteckend. Wir sündigen nie allein. Wir haben auch letzte Woche drüber gesprochen. Wir sündigen nie allein. Du bist entweder ein gutes Vorbild, das eine Ermutigung ist für andere, oder du bist ein schlechtes Vorbild, der andere mit runterziehen kann. Und Jesus hat letztes Mal gesagt, das ist eine schwerwiegende Sache. Besser wäre es, wenn du mit einem Mühlstein um den Hals irgendwo im Meer versenkt würdest, als irgendjemand ein Anstoß zur Sünde zu sein. Sünde zerstört. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde bringt Zerstörung, Tod, Verfaulen, es stinkt. Es bringt dich um. Deine Beziehungen um. Frucht von Sünde ist immer Tod und Zerstörung. Sünde verletzt dich selbst. Sünde zerstört deine Beziehung mit Gott und deine Beziehung mit den Mitmenschen. Deswegen sagt Gott, tut es nicht. Das ist sein Herz. Er ist ein liebevoller Vater, der uns beschützen will. Und wie Aussatz ist das Problem von Sünde auch, dass sie unheilbar ist für uns Menschen. Unheilbar. Wir Menschen können uns nicht selbst retten. Wir können nicht unsere Sünde abarbeiten. Und Leute, eine einzige Sünde trennt uns von Gott. Für immer. Gott ist absolut heilig, Gott ist absolut gerecht. Und Jakobus sagt uns, wer einen Punkt das Gesetz gebrochen hat, vielleicht habsüchtig war in seinem Herzen, ist am ganzen Gesetz schuldig geworden, ist ein Gesetzesbrecher geworden und der perfekte, heilige Gott wird nicht Gemeinschaft haben mit ihm. Zerstört deine Beziehung. Und wir Menschen können die zerstörte Beziehung mit Gott nicht heilen. Wir Menschen können auch unsere verletzten Herzen nicht heilen, zu einem großen Teil. Da brauchen wir Hilfe von außen. Das ist was nur Gott tun kann. Wir brauchen Gott. Und Gott hat es getan. Das ist das Wunderbare am Evangelium. Wir haben das im Abendmahl gefeiert heute. Dass Gott uns so sehr liebt, dass er in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und deine Sünden, wenn das hier die Liste mit deinen ganzen Sünden ist, deine Sünden auf sich genommen hat. Dir abgenommen hat, von dir weggenommen hat, auf sich, damit du frei sein kannst und Gemeinschaft haben kannst mit Gott. Das ist eine große Sache, das ist ein Wunder. Genauso wie Aussatz nur durch ein Wunder geheilt werden konnte. Und wenn wir in der Bibel lesen, lesen wir überhaupt nur von zwei Menschen, die je geheilt wurden. Miriam, die Schwester von Mose, und Naaman, der heidnische Hauptmann. Es war ein Wunder. Was absolut Übernatürliches. Und genauso ist es mit unserer Errettung. Du kannst dich nicht selbst zu Gott hinarbeiten, du kannst deine Sünde nicht abarbeiten. Wir sind völlig auf Gott angewiesen. Und Gott sei Dank, Jesus hat einen Weg gemacht, dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Viele Menschen sagen, oh, das ist so eng, nur ein Weg, ist ein Wunder, dass es überhaupt einen Weg gibt. Stell dir vor, jemand würde ein Medikament finden, was wirklich AIDS heilen kann. Oh, das ist mir zu eng, nur ein Medikament. Nee, die Leute würden Schlange stehen. Es ist ein Wunder, dass es überhaupt möglich ist, geheilt zu werden. Dass es überhaupt möglich ist, für uns Menschen Gemeinschaft zu haben mit Gott in Jesus Christus. Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast, dass du Gemeinschaft mit Gott hast durch Jesus Christus? Brauchst du Jesus? Jeder Mensch braucht ihn. Wir müssen unsere Selbstgerechtigkeit loslassen und unser ganzes Vertrauen von uns selbst wegsetzen auf Jesus allein. Das ist, wie ein Mensch gerettet wird und wie ein Mensch in Beziehung mit Gott kommt. Und seht hier, das haben diese 10 aussätzigen Männer getan. Irgendwie haben sie gehört, dass Jesus in der Gegend ist, und ich bin mir sicher, dass sie von dem Aussätzigen gehört haben in Lukas 5, von dem wir da gelesen haben, der von Jesus gereinigt wurde. Und hier stehen sie von Ferne. Die konnten ja nicht nahe an die Menschen herankommen. Hier stehen sie von Ferne und sie sind verzweifelt und sie kommen zu Jesus. Sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Sie haben erkannt, es gibt nur einen, der uns reinmachen kann, nur einen, der uns helfen kann und uns heil machen kann, und das ist Jesus. Und sie schreien aus zu ihm. Behaltet es im Hinterkopf, alle von diesen 10 Männern haben gebetet, haben zu Jesus ausgerufen. Alle nennen ihn hier Meister. Gute religiöse Menschen, würden wir sagen. Und Vers 14, und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Priester waren damals dafür zuständig, Aussatz zu beurteilen. Also wenn jemand aussätzig wurde, musste er zum Priester gehen, das untersuchen lassen. Und wenn der festgestellt hat, die hatten dann im 3. Buch Mose genaues Handbuch, wie das aussieht, wie das zu beurteilen ist. Und wenn die festgestellt haben, dass er aussätzig ist, dann muss er raus aus der Gemeinschaft. Andersrum, wenn einer gedacht hat, er ist gereinigt von Aussatz, ist auch wieder zum Priester gegangen und hat es beurteilt. Gab es eine ganze Zeremonie, wurde dann eingeschlossen, wurde beobachtet, unter Quarantäne sozusagen. Das Interessante ist, es ist nie passiert. Alle diese Priester zur Zeit Jesu, die hatten es noch nie erlebt. Diese Paragraphen sozusagen im 3. Buch Mose, diese Kapitel waren Todesgesetz. Mussten wahrscheinlich erst nachlesen, als diese Aussätzigen gekommen sind. Hey, Levi, was machen wir denn da? Oh, lass uns schnell mal nachlesen im Handbuch. Es war ein absolutes Wunder, hatte noch nie jemand erlebt. Wie gesagt, Miriam wurde gereinigt, das war noch bevor das Gesetz gegeben wurde. Naaman wurde gereinigt, der war ein Heide. In Israel seither noch nie passiert. Ein absolutes Wunder. Und ich glaube, dass Jesus auch deswegen diese Männer zum Priester schickt, um den Priestern ein Zeugnis zu geben. Hey, da ist Gottes Reich da, da ist der Messias da, wenn Aussätzige gereinigt werden und reingemacht werden. Also, haltet euch das bildlich vor Augen, diese verstümmelten, eingewickelten, stinkenden Männer, die von ferne stehen. Jesus, erbarme dich unser, heile uns, Jesus. Und er sprach zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Wärt ihr zufrieden gewesen? Geht hin. War noch nicht geheilt. Jesus schickt sie zu den Priestern, bevor sie geheilt sind. Ein totaler Schritt im Glauben hier, oder? Für diese Aussätzigen. Hebräerbrief 11 sagt uns, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Verwirklichung von dessen, was man hofft. Für mich ist das Realität, was du sagst, Gott, in deinem Wort. Und selbst wenn ich es nicht sehe, ich bin überzeugt davon, ich handle danach. Das ist im Glauben Leben. Das erste ist, gehorsam zu sein im Vertrauen auf Gottes Wort. Wir haben auch darüber letzte Woche ein bisschen gesprochen. Aber Glaube, echter Glaube, drückt sich in Gehorsam aus. Jakobus sagt uns, Glaube ohne Werke ist tot. Das ist eine nette Illusion. Na, wenn du sagst, ich denke mal an Josef, wenn du sagst, ich glaube, dass eine 7-jährige Hungersnot kommen wird und du tust nichts, du sorgst nicht vor dafür, dann glaubst du es nicht wirklich, oder? Wenn die Stewardess sagt, hey, wir haben Probleme, alle Fallschirme anlegen, wir müssen abspringen und sie macht es selber nicht, ist nicht wirklich glaubwürdig. Genauso ein Christ, der sagt, ich glaube an die Ewigkeit, ich glaube, dass es Gott gibt und es völlig ignoriert, ist nicht glaubwürdig. Das ist kein echter Glaube. Glaube ist eine Verwirklichung von dem, was wir da sehen. Von dem, wovon wir überzeugt sind. Ein Vertrauen auf Gottes Wort und ein Handeln nach Gottes Wort. Das ist Leben im Glauben und Gott fordert uns dazu heraus. Man versetzt euch in diese Situation dieser Aussätzigen. Sie schreien aus zu Jesus und Jesus sagt, geht zu den Priestern, bevor sie geheilt sind. Das ist ein absoluter Schritt im Glauben. Sie sehen überhaupt nichts, keine Veränderung. Und jetzt haben sie eine Entscheidung zu treffen. Entweder ich vertraue Jesus und ich bin gehorsam, ich folge dem nach, was er mir sagt, im Vertrauen darauf, dass er was tun wird, oder ich sage, ich sehe nichts, vergiss es. Aber so oft ist es Gottes Wirken mit uns. Gott möchte, dass wir im Glauben leben. Wir können die ganze Bibel durchgehen. Denkt an Abraham. Abraham, ich möchte, dass du ausziehst hier aus deinem Heimatland, wo du dich so wohlfühlst, in ein Land, was ich dir zeigen werde. Aber wohin? Ah, ich werde es dir zeigen. Geh mal. Und Abraham, du alter Knacker mit deiner alten Frau daheim, ich werde dich zu einem Volk machen, so zahlreich wie das Sand am Meer. Wirklich, wir sind weit jenseits der Wechseljahre. Schritt im Glauben. Denkt an Mose. Mose geht zum Pharao, sagt, lass mein Volk ziehen. Aber Herr, ich kann nicht reden. Okay, ich schicke den Aaron mit dir, aber geht hin. Was für einen Mut muss es gekostet haben, hier in den Palast des Pharao zu gehen, allein Zutritt zu haben. Gott hat gesagt, ich werde mit dir sein. Und ich werde das bezeugen, ich werde dich bestätigen durch Zeichen und Wunder, aber du geh erstmal. Pharao hätte ihn den Kopf kürzer machen können für diese Frechheit, das zu wagen. Er muss gehen. Denkt an Josua, als sie in das verheißene Land eingezogen sind. Wir können noch an Mose denken, schlag auf das Meer und es wird sich teilen. Bei Josua ist es noch ein Schritt weiter. Als sie in das Land einziehen wollen, ist da der Jordan zwischen ihnen und dem verheißenen Land. Hochwasser. Und Gott sagt, okay, mach einen Schritt in das Hochwasser rein. Steig rein in den reißenden Fluss. Und wir wissen, als es passiert ist, als sie es gemacht haben, ist das Wasser stehen geblieben und sie konnten durchziehen. Aber das ist nicht passiert, bevor sie nicht reingestiegen sind in den reißenden Floß. Denkt an David, als er hier voll ist mit Eifer für Gott, für Gottes Namen und auf Goliath zuläuft. Er hatte eine Chance, wenn er den verfehlt hat, wäre es vorbei gewesen. Denkt an den aussätzigen Naaman, als Elisa zu ihm sagt, geh in den Jordan und wasch dich da. Und erstmal hatte der eine schlechte Einstellung darüber. Gesagt, wir haben genug Flüsse bei uns daheim. Was soll das? Ich habe erwartet, der heilt mich hier und jetzt sagt er, geh dich baden. Und dann hat ihn sein Diener überredet und hat gesagt, hey, probier's doch einfach mal. Und erst als er diesen Schritt im Glauben gemacht hat, hat Gott ihn geheilt. Nicht vorher. Und er wäre auch nicht geheilt worden, wenn er es nicht getan hat. Setzt sich genauso fort im Neuen Testament. Denkt an Maria. Maria, die Kraft des Herrn wird dich überschatten und du wirst schwanger werden. Ohne menschliche Hilfe. Wie soll das geschehen? Ich weiß von keinem Mann. Hey, Gottes Wort. Okay, mir geschehe nach deinem Wort. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach seinem Wort. Hingabe, ich will gehorsam sein, ich will vertrauen. Denkt an Petrus. Petrus, du hast zwar die ganze Nacht nichts gefangen und es ist völlig schwachsinnig am Tag fischen zu gehen, aber ich möchte, dass du nochmal rausfährst und deine schön gewaschenen Netze dann nochmal reinwirfst in den See. Okay, Herr, völlig abgefahren, aber auf dein Wort hin will ich es tun. Und er ist gefahren und da hat er einen riesen Fang gemacht, nicht vorher. Schritt im Glauben. Die Aussätzigen hier. Jesus, erbarme dich unser, heile uns. Geht hin, zeigt euch den Priestern. Absoluter Schritt im Glauben. Es gilt auch für uns. 2. Korinther 5 heißt es, wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Gott möchte, dass wir im Vertrauen auf ihn leben, im Glauben an ihn. Hebräer 11 heißt es sogar, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Und ohne Glauben wird Gott uns nicht retten. Wir sind gerettet aus Glauben, aus Vertrauen auf das, was Jesus für uns getan hat. Ohne Glauben werden wir viele Wunder mit Gott nicht erleben. Zuerst kommt Vertrauen, zuerst kommt Gehorsam und dann tut Gott Wunder. Kann das sein, dass wir Gott oft zu wenig erleben, weil wir ihm so wenig vertrauen? Oder oft nicht wirklich gehorsam sind? Von ganzem Herzen? Ich sehe viele Christen, die irgendwie so dahin leben und, oh ja, das sagt Gott in seinem Wort, aber für mich gilt das ja nicht so wirklich und oh, ich bin irgendwie die Ausnahme. Ich muss nicht wirklich danach leben. Ja, ja, Gottesdienst oder Jugend mal einmal in der Woche oder einmal im Monat, je nachdem, wir sind ja Christen. Ne? Aber wirklich Jesus nachfolgen, wirklich gehorsam sein. Und dann beschweren sie sich, oh, wir erleben nichts mit Gott. Das ist kein Wunder. Wir brauchen Glauben, wir brauchen Gehorsam. Und wir brauchen keinen großen Glauben, hat Jesus uns gesagt letzte Woche. Wenn unser Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, das aber lebendig ist und aktiv ist, dann ist es genug, weil wir haben einen großen Gott. Aber du musst zuerst gewillt sein, auf Gott zu hören und das zu tun, was er sagt. Und Gott kennt unser Herz. Wir können ihm nichts vormachen. Gott kennt unser Herz. Und Gott trifft uns dort auf dem Level, wo wir bereit sind, ihm zu begegnen. Je mehr wir uns auf ihn einlassen, desto mehr werden wir ihn erleben. Auf der anderen Seite, wenn Gott sieht, dass wir es nicht ernst meinen in unserem Herzen, dann erwartet dir auch kein großes Wunder in deinem Leben, dass du viel mit ihm erleben wirst. Wir leben durch Glauben, nicht durch Schauen. Gott vertrauen und gehorsam. Das ist der Schlüssel für das geistliche Leben. Wenn diese Männer hier gewartet hätten, bis sie sichtbar was gesehen hätten, dann wären sie nie geheilt worden. Und ich möchte euch ermutigen, im Glauben zu leben. Schritte im Glauben zu tun. Wenn Gott zu eurem Herzen spricht, wenn Gott euch was zeigt, hey, das will ich von dir, mach einen Schritt im Glauben. Selbst wenn es verrückt aussieht. Selbst wenn es menschlich keinen Sinn macht. Hey, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Natürlich immer in Einklang mit Gottes Wort. Es gibt auch die, die sagen, Gott hat mir alles Mögliche gezeigt und es ist eigentlich gegen Gottes Wort. Ich meine, das ist zuerst Gottes Wille für uns. Lasst uns es ausleben. Lasst uns da mutig sein. Und wisst ihr was, wenn wir einen Schritt im Glauben machen, ich habe das so oft erlebt. Wenn Gott uns sagt, hey, geh auf die Person zu, erzähl ihr von mir. Und alles in dir ist so, ah, ich bin müde, es ist heiß, ich habe keinen Bock. Ah, ich fühle mich nicht danach. Aber wenn du sagst, okay, auf dein Wort hin, Gott, und du machst einen Schritt im Glauben und du machst den Mund auf, Gott füllt dich mit neuer Energie, er gibt dir Worte der Erkenntnis, er gibt dir Bibelstellen, an die dich plötzlich erinnerst, du sagst irgendwas, erzählst ein Zeugnis, er sagt, oh, in meinem Leben, mir geht's genauso, und du merkst, wie Gott diesen Menschen berührt und ein Herz aufmacht und wie Gott dich gebraucht, um einen Menschen zu sich zu bringen. Das ist ein Schritt im Glauben. Ich fühle mich nie danach, rauszugehen und zu evangelisieren. Es ist immer ein Schritt im Glauben. Es ist gegen unsere Menschenfurcht. Manchmal werden wir abgelehnt. Oh. Aber wenn wir einen Schritt im Glauben machen, erleben wir Gott. Und das ist das Abenteuer. Kann es sein, wenn dein Leben mit Gott kein Abenteuer ist, dass es an dem Punkt liegt, dass du zu ängstlich oder zu bequem geworden bist, wirklich Schritte im Glauben zu machen? Gehorsamsschritte, einfach weil Gott es sagt. Und dann zu sehen, okay, mal sehen, was du tun wirst. Ich denke an Jonathan, der gesagt hat, hey, das sind die Philister da auf dem Hügel, lass uns mal hingehen, lass uns mal sehen, ob Gott noch etwas tun wird durch uns. Und Gott hat ihn und seinen Waffenträger, die zwei Männer, benutzt, um Israel einen großen Sieg zu bringen gegen eine riesige Übermacht. Zwei, die gesagt haben, hey, lass uns Gott vertrauen. Lass uns einen Schritt im Glauben machen. Ich möchte uns alle herausfordern, Schritte im Glauben zu machen. Und vielleicht macht Gott dir das persönlich, ich hoffe. Das kann sein, dass du sagst, hey, ich habe keinen Bock, irgendwo auf meinen Kollegen zuzugehen. Ich hasse ihn, ich kann nicht ausstehen. Das ist so ein Rüpel, der verhält sich so fies mir gegenüber, ich will mit dem nichts zu tun haben. Gott sagt, liebe deine Feinde. Mach einen Schritt im Glauben. Tu ihm was Gutes. Fang an zu beten und schau, ob nicht Gott ein Wunder tun wird in dieser Beziehung. Oder vielleicht ist es deine Ehe. Du sagst, hey, da ist die Luft draußen, Gefühle sind nicht da. Fang an zu investieren in deine Frau, in deinen Mann. Tu einen Schritt im Glauben. Gegen deine Gefühle erstmal. Vergib, vielleicht ist es dran. Letzte Woche haben wir drüber gesprochen. Wir fühlen uns fast nie danach zu vergeben. Ist immer ein Schritt im Glauben. Aber tu das und sieh nicht, ob Gott ein Wunder tut. Ob Gott nicht eine Beziehung heilt. Ob Gott nicht vielleicht sogar einen Menschen rettet dadurch. Leben im Glauben. Das ist Gottes Plan für uns. Und seht hier im Vers 14. Sonst weiterlesen. Er sagt zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen. Seht ihr zuerst den Schritt? Und während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Wow, ein Wunder. Absolutes Wunder. Gott hat ein Wunder an ihnen getan. Absoluter, offensichtlicher Akt Gottes. Und Gott hat uns geheilt. Er hat uns geheilt von unserer Krankheit der Sünde. Wir hätten es nie selbst tun können. Das Wunder der Erlösung. Schätzen wir das? Seht hier weiter, das ist der Kernpunkt dieser Stelle. Vers 15. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war. Und er verherrlichte Gott mit lauter Stimme und er fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Loser in den Augen der Juden. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Dieser Samariter, er hat Gottes Wort gehört, er hat im Glauben einen Schritt gemacht, ist im Gehorsam auf das Wort Jesu hin zum Priester gegangen, die neuen Juden nach Jerusalem, er wahrscheinlich Richtung Samaria, und dort auf dem Weg wurde geheilt. Und er war so überwältigt von dem Guten, was Gott an ihm getan hat, dass er zurückgelaufen ist. Hey, er war krank, er war unrein, er war ausgestoßen und jetzt plötzlich war er geheilt und er war gereinigt und angenommen von den Menschen, von seiner Familie. Hey, das ist mit uns passiert. In Jesaja 53 lesen wir, er, Jesus, war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er hat unser Sündenproblem geheilt, unsere Trennung von Gott. 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und Epheser 2, da heißt es, jetzt in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe gekommen. Leute, wir waren unheil, wir waren schmutzig vor Gott, unrein vor Gott, wir waren getrennt von ihm, wir sind geheilt worden, wir sind gereinigt worden, wir sind nahe gekommen. Gott hat uns adoptiert, als seine Kinder sogar. Wow! Wir haben allen Grund, Gott zu danken und ihm zu preisen. Und Jesus erwartet es. Wenn wir das hier lesen, fällt uns auf, dass es Jesus stört, dass nur einer zurückgekommen ist. Es stört ihn, dass die neun nicht zurückgekommen sind. Ich glaube, es stört Jesus, wenn wir undankbare Christen sind. Wie gesagt, das ist wirklich ein Widerspruch in sich. Undankbare Christen. Wir sollten die dankbarsten Menschen sein dieser Welt. Wo sind die neun? Hey, diese neuen Juden, das waren Gottes Volk, die hatten Gottes Wort, die hatten die größere Offenbarung als dieser Samariter, die kannten Gott besser und sie danken nicht, sie kriegen ihren Mund nicht auf, sie preisen ihn nicht. Warum? Können nur spekulieren. Vielleicht haben sie es selbstverständlich genommen. Hey, wir sind die Juden, wir erwarten, dass Gott uns versorgt. Vielleicht waren sie zu abgelenkt. Oh, wow, wir sind geheilt, lass uns zum Priester laufen, lass uns zu unseren Familien laufen. Vielleicht waren sie einfach zu selbstsüchtig, zu sehr von sich selbst eingenommen. Sind wir dankbar? Sind wir undankbar? Warum? Woran liegt es? Nehmen wir es selbstverständlich, was Jesus für uns getan hat und die Segnungen, die wir haben? Sind wir zu abgelenkt einfach? Hey, ich habe zu viel zu tun, ich habe keine Zeit, Gott Danke zu sagen. Oder wenn es darum geht, unseren Mitmenschen Danke zu sagen. Sind wir zu selbstsüchtig, zu eingenommen von uns selbst? Ich denke, vielleicht ist es ein Wort heute Morgen, besonders an die, die schon länger Christ sind. Wir Menschen haben eine Tendenz dazu, Gutes selbstverständlich zu nehmen. Und wir rollen das oft auch auf unsere Beziehung mit Gott über. Wir sehen neue Gläubige, Mann, die sind so begeistert von dem, was Jesus für sie getan hat. Ich bin gerettet, ich bin gereinigt, Halleluja, preis dem Herrn. Dann sind da die alten Hasen, die schon 20 Jahre mit dem Herrn leben und die so, Luja, okay, feier mal wieder Abendmahl. Und es juckt uns gar nicht mehr so, wirklich, weil wir es gewohnt sind, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Schon so lange her, dass wir dieses Wunder erlebt haben, dass wir von Feinden Gottes zu Kindern Gottes geworden sind, dass wir gerettet wurden. Oh, es ist normal. Ich bete, Gott hört mich, ja. Oh, wir singen jeden Sonntag im Gottesdienst Lieder zu Gott. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir singen, aber wir sagen Lobpreis, oh, ja. Machen wir halt so, ne. Kommt nicht mehr so voll vom Herzen. Oh Gott, ernährt mich jeden Tag, ich habe Klamotten, ich habe ein Auto, das ist normal, das ist unser Wohlstand. Also wie so ein Schrott im Fernsehen, da ärgern wir uns dann drüber, über die Kleinigkeiten. Aber sonst nehmen wir es selbstverständlich. Gerade auch unsere Erlösung. Hey, das soll nicht passieren mit uns. Und wieder, ich predige zu mir selber. Mann, Gott hat so Großes an uns getan. Lass uns mal zusammen den Psalm 103 lesen. Und wir sind gleich fertig. Aber blättert mal mit mir zu Psalm 103. Ich glaube, David kannte diese Erfahrung. Diese Erfahrung der Undankbarkeit. Dass man anfängt, Dinge selbstverständlich zu nehmen. Und offensichtlich hat er sich da gerade nicht danach gefühlt, Gott zu preisen und zu loben. Und er schreibt hier im Psalm 103, preise den Herrn, meine Seele. Er predigt hier zu sich selber. Preise den Herrn, meine Seele. Vielleicht ein Wort an die, die sonntagmorgens gern ausschlafen, weil den Gottesdienst schwänzen. Steht auf, sagt, preise den Herrn, meine Seele, das ist heute Morgen dran. Und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergiss es nicht. Der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Guten sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden hat er uns nicht vergolten, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind, der Mensch. Wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Dann fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr. Und ihr Ort kennt sie nicht mehr, so vergänglich sind wir Menschen. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Macht, Täter des Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Herrscharen, ihr Diener, alle, die ihr seinen Willen tut. Preist den Herrn, alle seine Werke an allen Orten der Herrschaft. Preise den Herrn, meine Seele. Daran müssen wir uns auch erinnern, immer wieder. Preise den Herrn, lasst uns nicht vergessen, was er Gutes an uns getan hat. Eine Ermutigung, glaube ich, auch an alle, die sagen, oh, wenn wir zum Lobpreis zusammenkommen, ich komme lieber ein bisschen später, ich singe nicht so gut. Hey, lasst uns einen freudigen Lärm machen für den Herrn. Lobpreis ist nicht irgendwie nur so eine Einleitung für die Predigt. Nee, das ist ein wesentlicher Teil unseres Gottesdienstes. Wirklich zu sagen, lobe den Herrn, meine Seele, lass uns dankbar sein, lass uns ihn preisen für das, was er für uns getan hat. Ich möchte uns alle ermutigen, mich einschließlich wirklich dankbar zu sein. Das wieder ganz neu zu lernen, Dinge nicht selbstverständlich zu nehmen, sondern dankbar zu sein. Uns die Segnungen von Gott vor Augen zu halten. Und das ist ein wunderbares Heilmittel für unsere Missmutigkeit oder wenn wir nicht gut drauf sind. Fang wirklich an, mal Gottes Segnungen in deinem Leben aufzuzählen. Mann, Jesus, du hast mich gerettet, ich bin auf dem Weg im Himmel, ich habe Klamotten am Leib, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Familie, wir haben Gemeinde. Wie oft nehmen wir das selbstverständlich? Letzte Woche haben wir darüber geredet, lass uns das Zusammenkommen nicht versäumen. Wir schätzen das gar nicht mehr. Viele zumindest. Ich merke, dass viele oft nicht da sind. Das soll nicht so sein. Lass uns das Zusammenkommen nicht versäumen. Das ist wichtig. Wir brauchen das, um wachsen zu können geistlich und reifen zu können. Es ist nicht gesund, wenn Christen so alleine vor sich dahin schweben. Und ich glaube, ein Grund ist wieder, dass wir es als selbstverständlich nehmen. Oh, ich kann ja gehen, immer wenn ich will, ist ja da. Leute, denkt an verfolgte Christen in China, die sich im Untergrund treffen. Die versäumen keinen Gottesdienst. Ist komisch, ne? Die schätzen das. Oh, es ist so heiß, es ist zu heiß, um im Gottesdienst zu gehen. Erzähl das mal einem in Afrika, der unter einer Blechhütte sitzt, nachdem er 3 Tage unterwegs war, nur um in den Gottesdienst zu kommen. Leute machen das, wir sind Weichei-Christen. Wir sind undankbar. Ich möchte uns und mich selber ermahnen an dem Punkt. Lasst uns diese Segnungen nicht vergessen, lasst uns dankbar sein. Preise den Herrn, meine Seele, lasst uns nicht vergessen, was er Gutes getan hat an uns. Dass wir Klamotten anhaben, dass wir auf Urlaub fahren können, dass wir irgendwo hinfahren können. Das sind Segnungen, das ist nicht selbstverständlich. Lass uns dankbar sein. Und das ist eine gute Medizin, wenn du mal schlecht drauf bist. Ich sage das manchmal Leuten in der Seelsorge. Weißt du was, mach dir eine Liste mal von 50 Dingen, da müssen die wirklich nachdenken. Von 50 Segnungen in deinem Leben. Und dann fang an, Gott konkret dafür Danke zu sagen. Konkret dafür zu danken und ihn zu preisen. Und weißt du was, du wirst nicht lange schlecht drauf sein. Weil du kannst nicht lange Danke sagen und dabei missmutig sein. Wir sind so reich, wir sind so gesegnet. Wenn wir uns das nur vor Augen halten, haben wir jeden Grund zu preisen und dankbar zu sein. Und dieser eine Samariter ist ein Vorbild für uns. Er ist erstens einer, der Gott zur Priorität gemacht hat. Der ist zuerst zu Jesus gegangen, um ihn zu preisen, um ihn zu loben und ihn zu danken, bevor er noch nach Hause gegangen ist zu seiner Familie. Weil er zum Priester gegangen ist. Was ich auch mag an ihm, er war kein Mitschwimmer. Er war keiner, der beeinflusst war von der Mehrheit. 9 sind nicht zurückgekommen, er war der eine. Und er preist Gott aus persönlicher Dankbarkeit und Verehrung. Und seht hier zum Abschluss, er hat was Besonderes erhalten von Jesus im Vers 19. Zurück in Lukas 17. Und er, Jesus, sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und dieses Wort gerettet bedeutet so viel wie heil gemacht. Ja, die 9 anderen, die wurden körperlich geheilt, wurden sozial geheilt, aber das war alles zeitlich, das war vergänglich. Irgendwann sind die wieder gestorben, haben alles zurückgelassen in dieser Welt. Aber der Samariter wurde heil. Er wurde heil in seiner ganzen Person. Er wurde heil in seiner Seele. Er wurde gerettet in der Beziehung mit Gott. Und dieser Lobpreis war ein Zeichen dafür, dass er gerettet war. Unerlöste Menschen haben kein Herz, Gott zu preisen. Gott anzubeten. Und zu preisen, zu danken, das macht uns auch heil. Gott hat uns heil gemacht in unserer Beziehung mit Gott. Aber wenn wir zu ihm kommen und ihm wirklich danken und preisen für das, was er uns Gutes getan hat, dann verändert es auch unsere Perspektive. Ich brauche das in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche das. Weil, wie gesagt, ich sehe das eine Ding, was nicht funktioniert. Und ich kann da kritisch werden und frustriert werden über die eine Sache. Ich brauche das, dass ich von dem Zeug wegschaue und aufschaue zu Gott und all die Segnungen anschaue in meinem Leben und dass ich sage, danke Gott. Danke. Preise den Herrn, meine Seele. Hey, dann bin ich gesund. Dann geht's mir gut. Dann bin ich richtig drauf. Und das ist wichtig in unserem Leben. Im 1. Thessalonicher heißt es, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wollen wir uns das zu Herzen nehmen, diese Woche? Ich möchte euch herausfordern und mich herausfordern und uns alle ermutigen. Lasst uns es probieren, diese Woche. Wirklich bewusst Gott Danke zu sagen. Bewusst Zeit zu nehmen, in unserer stillen Zeit wirklich Danke zu sagen. Selbst in unserem Leben mit Gott, in unserer Beziehung mit ihm, in unserer stillen Zeit, sind wir so oft die, die nur sagen, oh Gott, bitte das und bitte das und bitte das und, ah ja, jetzt muss ich loslaufen. Lass uns bewusst einen Punkt machen, diese Woche Danke zu sagen. Macht mal einen Punkt, wirklich Danke zu sagen, den Menschen, die Gott um euch gestellt hat. Sag mal bewusst Danke deinem Schatz für das, was er oder sie tut. Oder ihr Kids euren Eltern. Wir sind so undankbare Kinder, wir alle. Wie oft nehmen wir das selbstverständlich, dass wir Eltern haben und alles, was sie für uns tun. Macht mal einen Punkt, wirklich Danke zu sagen. Mama, danke, dass du gekocht hast oder meine Klamotten gewaschen hast. Wow, danke. Danke, Papa, dass du die Kohle nach Hause bringst. Lasst uns dankbar sein, ganz bewusst. Diese Woche, lasst uns nicht vergessen, was Gott Gutes getan hat an uns. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Wir wollen dir Danke sagen für die Gemeinschaft hier. Wir wollen dir Danke sagen für Jesus, dass du uns gerettet hast. Das ist so ein Wunder. Wir wollen das nicht selbstverständlich machen. Herr, bitte beschütze unsere Herzen davor, dass wir abstumpfen. Und dass wir es als selbstverständlich und als natürlich und gewöhnlich nehmen. Herr, lass uns Menschen sein, die begeistert sind von dir. Und die so begeistert sind, dass sie nicht schweigen können, dass sie es anderen weitererzählen, was du Gutes an uns getan hast. Lass uns Lobpreiser sein und dankbare Menschen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir wohlgetan hat. Darum bitten wir, Herr, wirkt es in unserem Herzen. In Jesu Namen. Amen.